Jesus Christus.
Danke vielmals, dürfen wir jetzt aufmerksam sein auf das, was der Alex uns predigt. Danke vielmals, dass du die Herzen aufmachen und darf das wie ein guter Samen auf einen fruchtbaren Ackerboden fallen, dass die Saat von der Predigt kann aufgehen. Danke, segnest du den Alex und schenkst ihm Vollmacht, dein Wort so zu predigen, dass wir es verstehen. Amen.
Ja, guten Morgen miteinander. Einige von euch wissen das ja, eins von meinen Hobbys ist, dass ich sehr gerne an diverse Koch-Events gehe. Und beim Kochen sagt man heutzutage, man sollte möglichst saisonal sein. Und da habe ich gedacht, weil ja morgen im katholischen Kanton ein Freitag ist und die Heilige, auf den Heiligen Drei König gefeiert wird, im evangelischen Raum heisst es Epiphanias, bleiben wir doch gerade saisonal im Predigtext. Und ich möchte den Predigtext lesen, der steht im Matthäus Kapitel 2. Da Jesus geboren war, zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht's geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen werde, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihm im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder ins Land. Im katholischen Gebiet, habe ich schon gesagt, redet man vom Dreikönigstag. Im evangelischen Bereich hat das den Namen Epiphanias. Es ist halt so, wir Theologen reden sehr gern Latinisch, Griechisch und Hebräisch. Das hat eine Geschichte, da können wir uns auch wahrscheinlich auch nicht gross helfen. Wir machen das einfach sehr gern. Und Epiphanias bedeutet die Erscheinung. Und Erscheinung ist da gemeint, Gott ist in dieser Welt erschienen. Und wenn man da anschaut, wie erscheint Gott in dieser Welt, da heisst in Bethlehem ist er geboren worden zur Zeit vom König Herodes. Ich bin vor kurzem einen Film geschaut und der hat geheissen, es war einmal vor einer langen, langen Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Krieg der Sterne. Das steht da nicht, sondern es steht, es geschah zur Zeit des Königs Herodes. Mit dem möchte Matthäus sagen, das, was ich euch da jetzt erzähle, das ist nicht eine Sage, das ist nicht ein Mythos, das ist nicht irgendetwas, wo mal irgendeine himmlische Sphäre passiert ist, sondern das ist zu der Zeit vom König Herodes, dem Grossen, passiert. Der, den ihr alle kennt, ihr wisst, wer das ist. Zu dieser Zeit konkret ist das passiert. Das ist nicht das Märchen, was ich euch da erzähle, sondern das ist ein historisches Ereignis. Gott ist erschienen in dieser Geschichte. Nicht symbolisch, sondern wirklich und real. Gott ist Mensch geworden. Gott ist uns erschienen. Und da heisst, da sagen drei Weisen aus dem Morgenland gekommen. Also, das ist eine nette Übersetzung, Weise. Wenn man den Grundtext anschaut, steht da, das sagen Magier gewesen. Und die Übersetzung ist ein bisschen lieb. Weil, wenn man Christ ist, dann hat man es ja sonst nicht so mit den Magier und Astrologen am Hut. Zumindest habe ich das mal so bei uns in der Jugendgruppe gelernt, man sollte sich nicht so auf Sachen einlassen. Und dann fragt man sich, ja, wieso kommen die Magier, die Sterndeuter, die Astrologen jetzt da genau? Wieso kommen die? Was hat es da genau damit auf sich? Und ein Anliegen, das mir ganz wichtig ist, grundsätzlich, wenn man den christlichen Glauben verkündigt, Gott erscheint uns, aber er erscheint uns so, dass wir ihn verstehen. Heute hat man häufig vielleicht den Eindruck, Menschen wollen vom christlichen Glauben gar nicht so viel wissen. Oder aber, wenn man die religionssoziologischen Statistiken anschaut, kommt man plötzlich darauf, es gibt eine bestimmte Gruppe von Säkularen, die vom christlichen Glauben nichts wissen. Es gibt eine bestimmte Gruppe von kirchlich Orientierten, sei es landes- oder freikirchlich, die wissen, um was es geht. Und die ganz grosse Gruppe, wenn man denen sagt, die haben diffuse Glaubensvorstellungen. Also nur ein Beispiel. Als ich meinen Mietvertrag unterschrieben habe, hat mein neuer Vermieter mich gefragt, du sag mal, du bist Pfarrer, wir wissen, was das ist. Aber was genau ist eine freie Kirche? Also das sind nicht Leute, die jetzt können sagen können, ich weiss viel von freien Kirchen. Vielleicht wissen noch einige, aha, das sind die, wo der Hugo Stamm manchmal im Tagesanzeiger einen giftigen Artikel dagegen schreibt. Wenn man sich ein bisschen mehr interessiert. Aber das sind nicht unbedingt Leute, die ablehnend sind, sondern sie wissen vielfach die Botschaft nicht oder haben sie nicht verstanden. Sie sind nicht ablehnend. Und Gott in dieser Geschichte erscheint wirklich den Menschen so, dass sie ihn verstehen. Zuerst einmal, ja, was hat es mit diesen Magiern auf sich? Die kommen aus dem Osten, Und die kommen nach Jerusalem und die kommen zum König. Sie sagen, wir haben einen Stern im Osten gesehen und der Stern ist das Zeichen vom neugeborenen König der Juden. Jetzt können wir vielleicht zuerst mal schauen, welcher Komet genau ist es gewesen, welche Sternkonstellation ist es gewesen, das wäre eine nette Sache für eine andere Zeit. Ich möchte auf etwas anderes eingehen. Es heißt, als sie das hörten, erschrak der König Herodes und mit ihm ganz Jerusalem. Also die Leute, die das gehört haben, die haben ganz genau verstanden, um was geht es da, um was ist die Bedeutung von dem Ereignis, was da passiert. Also jeder hat es verstanden. Zuerst einmal Magier. Was machen die überhaupt? Sterndeuter? Ja. Aber wenn wir von Magier gehört haben, dann haben damals im historischen Bewusstsein ist klar gewesen, was machen Magier? Die tun wirklich einen neuen König ankündigen. Das ist zum Teil auch ihre Aufgabe. Der griechische Schriftsteller und Historiker Herodot zum Beispiel, er beschreibt mal ein Ereignis, wo im 6. Jahrhundert vor Christus passiert ist. Und zwar beschreibt er, wie der König von der Perser und Meder hat einen Traum gehabt. In dem Traum ist es so, ist aus seiner Tochter eine Pflanze rausgewachsen. Und die hat die ganze Welt umspannt. Und er war schon ein bisschen beunruhigt. Und dann hat der König von der Perser und Meder das erste Mal seine Magier, genau diese Gruppe, gekommen und hat sie gefragt, ja, sag mir mal, sagt, was bedeutet das? Und dann haben die gesagt, lass mal, das bedeutet, dass deine Tochter wird den neuen König gebären und er wird der Herrscher über die ganze Welt. Der König war zuerst mal nicht so begeistert und hat seine Tochter an einen ganz unbedeutenden Beamten verheiratet. Er hat nochmal einen Traum gehabt, wo die Magier sind nochmal gekommen und hat nochmals gesagt, sie haben das Gleiche gesagt. Der Sohn von deiner Tochter wird zum Herrscher über die ganze Welt und er wird dich ersetzen. Und der König ist so in Angst versetzt worden, dass er gesagt hat, das Kind, das muss sterben. Und der, der es hat sollen ausführen, hat es nicht gemacht, sondern hat das Kind ins Ausland gebracht und dort ist es als Hirtenbub aufgewachsen und ist später zum berühmten König Kyros geworden, wo die Bibel selber sagt, wo Gott von ihm sagt, das ist mein Gesalbter, das ist mein Messias. Darum steht da im Text, ja, wo soll denn der Christus geboren werden? Weil sie haben genau verstanden, was die Magier da sagen. Der Retter der Welt, der Messias, ist da geboren worden. Und dann haben sie gesagt, gut, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo der geboren wird. Dann schlägt der Prophet Micha auf und es ist klar, wo der geboren wird. Das neugeborene Kind, das ist der König der Juden, das ist der Retter der Welt, das ist der Messias von Gott. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Die Bibel hat sonst wirklich eine sehr negative Meinung von Astrologen und Zauberern. Was macht Gott da? Er redet durch eine Art und Weise, die die Leute verstehen. Einerseits zur Bibel, die Juden haben das verstanden, aber andererseits auch alle Leute, die da waren, auch die mit der Bibel nichts am Hut hatten, die keine Juden waren, die haben absolut verstanden, was Gott da aussagt. Und darum sind Herodes und ganz Jerusalem erschrocken. Weil Herodes, der hat schon zu dem Zeitpunkt mehrere Söhne umgebracht, um seine Herrschaft zu sichern. Weil er gedacht hat, die trachten ihm nach dem Leben. Und wenn er das vergleicht, die Geschichte, die ich vom Kyros erzählt habe, ist das nicht unwahrscheinlich, wie ähnlich das die Geschichte ist mit dem, was Jesus erlebt hat. Die Magier haben seine Geburt angekündigt. Der König hat ihm nach dem Leben getrachtet. Und er hat einen Teil von seiner Kindheit müssen im Ausland verbringen. Und, was ich noch nicht erwähnt habe, ist vom Adoptivvater aufgezogen worden, genauso wie Jesus. Das heisst, Gott braucht da Kategorien, um etwas zu symbolisieren, dass alle Leute verstehen, hey, der Jesus, der ist der Retter von der Welt. Das ist mein Retter, das ist euer Retter. Wenn du an den glaubst, dann wirst du gerettet. Und vielleicht sind das Bilder, die da Gott braucht, die wir heute nicht verstehen. Vielleicht, aber damals hat man es verstanden. Und unsere Aufgabe, die wir heute haben, ist, dass wir den Menschen das verkünden können. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden und er ist dein Retter geworden. Und zwar genau so, wie Gott das damals gemacht hat. Auf eine Art und Weise, dass sie es effektiv verstehen. Dass es klar ist, hey, das Bild, das funktioniert. Und vielleicht können wir nicht alle Bilder brauchen, die damals funktioniert haben. Vielleicht müssen wir neue Bilder brauchen. Aber es muss übersetzt werden. Hey, der Jesus, der liebt dich über alles. Der ist Gott vom Mensch geworden. Er ist am Kreuz für dich gestorben und nach 3 Tagen von dem Tod auferstanden. In Jesus, da ist Gott Mensch geworden. Und manchmal rede ich so ein bisschen mit Theologen und sie fragen mich, ja, wo steht denn in der Bibel, dass Jesus Gott ist? Ich muss sagen, an ganz vielen Stellen, aber auch da. Da sagen die Sterndeuter, wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind ihm bis dahin gefolgt. Jetzt ist es so, was hat es mit Sternen damals auf sich gehabt, mit Kometen? Auch das ist wieder eine klare Aussage, die Gott den Menschen macht, ein klares Zeichen, wo er ihnen gibt, dass sie verstehen, um was geht es da genau. Der römische Schriftsteller, der Plinius der Ältere, sagt, Kometen sagen immer ein himmlisches Zeichen, dass da etwas Besonderes passiert. Und damals hat man schon mal so ein Ereignis gehabt. Und zwar, wo Julius Caesar ermordet worden ist, hat sein Nachfolger, sein Grossneffe, der Kaiser Augustus, damals noch Octavian, den kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte, Festspiel zugunsten vom Caesar, zur Ehre vom Caesar durchgeführt, aus dem eigenen Sack gezahlt. Und dann ist auch ein Komet am Himmel erschienen. Und für die Römer war das ein klares Zeichen, der Julius Caesar ist zum Gott erhoben worden nach seinem Tod. Jetzt ist es aber da ein bisschen umgekehrt. Es ist ein Komet erschienen, nicht beim Tod, sondern bei der Geburt. Das heisst, es ist da nicht ein Mensch, wo zu einem Gott geworden ist, sondern es ist ein Gott, wo Mensch geworden ist. Gott, wo zu uns auf unsere Stufe herabkommt und uns so zu sich erhöht. Das heisst, im christlichen Glauben geht es eben nicht darum, wenn wir es Träumen sich das vorgestellt haben, ich muss etwas ganz Grosses leisten, dass man noch 2000 Jahre lang von meinem Namen redet und der Caesar hat das gemacht, sondern es geht darum, unsere Bedeutung und unser Wert, den wir als Menschen haben, kommt daher, dass wir im Ebenbild von Gott geschaffen sind und dass der Gott unsere menschliche Natur angenommen hat, sich mit uns verbunden hat. Es geht nicht darum, dass man etwas Grosses leistet, sondern die Beziehung zu Gott, die Bedeutung in unserem Leben kommt durch das zustande, dass Gott Mensch geworden ist. Dass Gott eine persönliche Beziehung möchte mit uns eingehen und sagt, da ist meine Hand. Wenn du mich in dein Leben einlatsch, dann bin ich da für dich. Du kannst eine persönliche Beziehung zu mir haben. Das ist ein Angebot, das ich dir mache. Gott sagt, ich liebe dich über alles. Ich bin da für dich. Und er sagt, dass er so damals, dass man es verstanden hat. Es ist für die Leute damals absolut klar gewesen. Man musste nur mal schnell die Bibel aufschlagen. Ja, und es kommt genau dorthin. Und es ist ganz interessant, der Stern, der kommt von Osten und geht nach Westen. Ost und West sind in der Bibel sehr interessante Themen. Und zwar zur Zeit von Hesekiel, wo der alte Tempel gestanden ist, da ist die Herrlichkeit von Gott die hat dort hineingewohnt. Gott selber hat in dem Tempel hineingewohnt. Ein Tempel, das ist dort, wo eine Gottheit mit den Menschen Gemeinschaft pflegt, wo die Gottheit wohnt. Und dann heisst die Gott, dass die Herrlichkeit von Gott sei gegangen, weil das Volk so ungehorsam sei. Und zwar ist es ganz interessant, der Eingang ist nach Osten offen gewesen. Das heisst, es ist in der Bibel immer so, dass wenn jemand nach Osten geht, dann geht er von Gott weg. Wo der Kain den Abel ermordet, dann geht er nach Osten ins Land Nord und wohnt fern vom Herrn. Wo das Volk Israel aus dem Land vertrieben wird, da werden sie nach Osten vertrieben. Und wo die Herrlichkeit von Gott in dem Tempel inne war und gegangen ist, da ist sie im, ist der Tempel im Westen und ist nach Osten weggegangen. Und das ist die Herrlichkeit von Gott, wo im Exodus, im Auszug aus Ägypten vor dem Volk Israel hergegangen ist, wo Gott sagt, ich selber gehe vor dem Volk her. Und in der Nacht war es eine Feuersäule und am Tag war es eine Wolkensäule. Und der Stern kommt jetzt von Osten her und im Hesekiel wird das schon prophezeit, im Hesekiel 43, die Herrlichkeit von Gott wird von Osten wieder in den Tempel von Jerusalem einziehen. Jetzt kommen die Sterndeuter, gehen dem Komet nach, von Ost nach West, bis dort eigentlich, wo der Tempel von Gott ist. Man muss noch wissen, etwa 4-5 Jahre bevor das passiert ist, hat der Herodes der Grosse den Tempel ganz gross überholen lassen. Es ist richtig gross geworden. Und absolut herrlich war, sogar die Heiden haben gesagt, also, eigentlich, wir haben ja nur 7 Weltwunder, aber das wäre eigentlich das 8. Aber es ist interessant, weil seit der Zeit des babylonischen Exils hat Gott nicht mehr mitten unter seinem Volk. Die Herrlichkeit von Gott ist weg. Und jetzt kommen die wieder kommen von Osten nach Westen, folgen dem, wie das Volk Israel der Wolkensäule, wie der Feuersäule, folgen dem Komet, bis an, und bleibt genau an dem Ort stehen, wo Gott Mensch geworden ist. Das heisst, die Herrlichkeit von Gott ist zurückgekehrt. Ist zurückgekehrt zu uns Menschen. Wo man gegangen ist wegen unserem Ungehorsam, wegen dem Ungehorsam vom Volk Israel, aber nicht nur vom Volk Israel, sondern vom Ungehorsam von der ganzen Welt. Die Herrlichkeit von Gott. Gott erscheint den Menschen wieder. Aber jetzt nicht in einer Wolkensäule, sondern in dem Kind. Da ist Gott Mensch geworden. Da ist Gott uns erschienen. Und hat uns Menschen so zu sich erhöht. Eine grosse Herausforderung heute ist, den christlichen Glauben zu vermitteln. Und ein Punkt, wenn es schon vorhin Matthäus heisst, er ist der Retter von der Welt, er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Wenn man das heute so sagt, dann ist zuerst mal die grosse Frage, sag mal, was ist genau Sünde? Also es gibt heute zwei Sachen, die bekannt sind als Sünde. Erstens, es gibt Klimasünde. Und zweitens, es gibt Diätsünde. Das sind so die Kategorien, wo man heute, wenn man es in Kategorie Sünde denkt. Da gibt es dann sogar noch Ablass. Das heisst, wenn du in die Ferien willst, mit dem Flieger, kannst du ein bisschen Geld einzahlen und dann ist es wieder okay, dass du mit dem Flieger unterwegs bist. Zur Zeit von Martin Luther haben die Leute sehr stark Angst gehabt, Gott ist zornig über meine Sünde. Und der Luther ist dann gekommen und hat gesagt, hey, In Jesus ist euch wirklich vergeben. Jesus rettet uns von unserer Sünde. Also erstens müssen wir heute sagen, was ist eine Sünde? Das ist mal ganz wichtig. Ist es einfach ein Verstoß gegen die 10 Gebote? Ja. Aber Sünde bedeutet ursprünglich im griechischen Begriff, die Griechen haben den Begriff Sünde auch nicht gekannt. Also die haben auch, nicht so, die haben auch alles gemacht, was Spass macht. Und alles, was gerade Lust gehabt und alles, was gerade so gut erschienen ist und so weiter. Das ist ein Begriff, das bedeutet, es ist eine Zielverfehlung. Das heisst, ich schiesse auf ein Ziel und ich verfehle. Sünde bedeutet, ich verfehle das Ziel von meinem Leben. Ich bin dazu geschaffen, mit meinem Menschen Liebe weiterzugeben. Und ich mache das nicht. Und so weiter. Es bedeutet, ich verwende etwas so nicht, wie es gedacht ist. Also ein einfaches Beispiel, wie kann man etwas nicht verwenden, wie es gedacht ist? Ganz einfach. Du zum Beispiel den Computer einmal, du mal Gießkanne verwenden. Es ist gut, wenn sie für Pflanzen verwendest. Es ist weniger gut, wenn du damit den Laptop gießt. Es etwas wird falsch verwendet. Unser Maul ist dafür geschaffen worden, Gott zu loben. Es ist hingegen nicht geschaffen worden, negativ über andere zu reden. Was ist eine Sünde konkret? Etwas nicht so verwenden, wie es gemacht worden ist. Und auch heute ist es so, wir leben in einer anderen Zeit als zur Zeit von Luther. Das heisst, die Leute sitzen nicht zuhause und haben Angst. Du, wie kann ich echt gerecht vor Gott dastehen? Das heisst, wenn ich sage, Jesus rettet dich von deinen Sünden, bei gewissen funktioniert das. Also ungefähr 30% der Bevölkerung funktioniert das. Und die anderen sagen, also ich habe keine Sünde in meinem Leben. Also ich bin, glaube ich, okay. Vielleicht nicht ganz so, aber es ist zuerst mal gar nicht verständlich. Und mein Anliegen ist einfach eins, wenn wir den christlichen Glauben weitergeben, wenn wir als Gemeinde zusammen unterwegs sind, erreichen wir die Leute dort, wo sie stehen, erreichen wir sie so, wie sie es verstehen. Weil das ist das, wo Gott selber macht. Da gibt es nicht immer fertige Antworten. Das hat in der Vergangenheit auch nicht immer fertige Antworten gegeben. Aber so wie das im Text ist, Gott hat einen Weg gefunden. Er hat Parallelen geschaffen zur Geschichte vom Kyrus, sogar zum Cäsar, dass die Leute verstanden haben. Jesus Christus ist der Retter von der Welt. Er ist der König von dieser Welt und in ihm wird Gott Mensch und unseres Gegenüber. Und wenn wir es so weitergeben, dass Menschen das verstehen, dann werden sie verschiedene Reaktionen haben. Die einen werden begeistert hingehen und sagen, ich möchte den König wirklich anbeten und mache es auch. Und die anderen werden sehr negativ reagieren. Das gibt es immer. Aber die haben es wenigstens verstanden. Und die wissen, um was es geht. Aber ich glaube, die meisten Leute, und das ist eine grosse Chance, die wir als Gemeinde von Jesus haben, sie sind weder wirklich positiv angesprochen, noch negativ angesprochen, sondern es geht um die Aufgabe, die wir als Gemeinde haben, in der Botschaft von Jesus weitergeben, dort, wo sie stehen, und so, wie sie es verstehen. Sodass sie begreifen, in Jesus, da ist Gott Mensch geworden. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken dafür, dass du
so ein grosser und herrlicher Gott bist. Und Herr, die Geschichte von der Magie aus dem Morgenland ist für uns wirklich heute manchmal, wir verstehen nicht genau, was da alles drin steht. Wir verstehen nicht die Bedeutung, was alles da drin steht. Und wenn man die Geschichte liest, dann ist es bei uns so, dass wir nicht erschrecken und ganz arg mit uns. Es ist uns manchmal ein bisschen weit weg. Aber Herr, danke, dass du damals so geredet hast zu den Leuten, sogar durch Magier und Sterndeuter, wo dein Wort eigentlich verboten hat, dass wir das machen. Aber gleich, du hast so geredet, dass die Leute verstanden haben, sei es durch die Bibel und durch andere Ereignisse, so wie die Geschichte stattfindet, Herr. Und ich danke dir wirklich dafür, und dass sie es damals haben verstanden. Und ich möchte dich auch wirklich bitten, dass du uns hilfst, dass wir unseren Mitmenschen das Evangelium so weitergeben können, dass sie es wirklich verstehen. Sodass sie auch wirklich verstehen, um was es geht. Sodass sie es annehmen oder ablehnen können, aber dass sie es verstanden haben und dass sie es gehört haben.